Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Eva Lys schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Sie steht im Achtelfinale des Grand Slams in Melbourne, den Australian Open. Dazu gab es einige sehr, sehr interessante Ergebnisse. Unter anderem haben Familie Svitolina und Monfils ihre Matches gewonnen, stehen im Achtelfinale und das jeweils gegen die an vier gesetzten. Herzlich willkommen zu Tag 7 und unserer Zusammenfassung hier von Chip and Charge zu den Australian Open. Mein Name ist Andreas Thies, heute wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir sprechen natürlich gleich als erstes über Eva Lys, aber können sagen, heute war ein durchaus ereignisreicher Tag. Ne? Also insgesamt, es waren nicht unbedingt die allergrößten Namen dabei, natürlich Jannik Sinner und natürlich sprechen wir gleich über Eva Lys, aber insgesamt fand ich, war heute ein interessanter Tag mit einigen Matches, die man so nicht erwartet hatte, jedenfalls den Ausgang nicht.
Na, heute wurde ein Draw zumindest ganz leicht geöffnet. Wahrscheinlich steht immer noch ein ziemlicher Gigant im Weg, dass da wirklich jemand dann was anfangen kann, wenn er durch die Tür gegangen ist. Aber bei den Herren ist Taylor Fritz rausgegangen im zweiten Viertel und der war schon einer der Favoriten hier, zumindest auf dem Finaleinzug, und hat dann am Ende ziemlich klar verloren. Wir werden da also eine Überraschung, entweder eine kleinere oder eine größere in dem Teil der Auslosung erleben.
Wir werden über die Herren nachher sprechen, müssen uns natürlich allerdings jetzt um die Frauen kümmern. Und da müssen wir uns als erstes um Eva Lys kümmern. Die hat heute ihr Match gegen Jacqueline Christian bestritten. Und wir wussten von vornherein, Jacqueline Christian ist eine Spielerin, die Eva Lys liegen wird, weil sie schon dreimal gegeneinander gespielt haben und dreimal Eva Lys gewonnen hat. Allerdings nie in diesem Rahmen, nie im Rahmen eines dritten Rundenmatches bei einem Grand Slam. Von daher waren eigentlich die Erfahrungswerte ja so ein bisschen überholt. Und es ging eigentlich so los, wie man es erwartet hatte. Beide spielten sehr druckvoll. Eva Lys machte am Anfang ein bisschen Fehler mehr. Sie wirkte auf mich relativ nervös im ersten Satz und Jacqueline Christian hat das eigentlich sehr gut gemacht, hat die Bälle gut verteilt, hat eine gute Power dahinter gehabt und hat viele Winner geschlagen. Im zweiten Satz gab es dann so ein, zwei wirklich ziemlich herausragende Ballwechsel, wo es zum Beispiel einen Rahmentreffer von Christian gab, der über das Dach vom Dreier zu sehen war und dann runterkam im Feld und diesen Punkt hat dann Lys gemacht und einen anderen Punkt, den sie auch noch gemacht, einen spektakulären Punkt, und sie spielte sich so immer mehr rein und hat dann auch die Fehler von Jacqueline Christian ausgenutzt, die mehr streute und die mehr Fehler machte, und im dritten Satz war einfach Eva Lys die bessere Spielerin und hat das am Ende dann hier dieses Match gewonnen, und zwar mit 4-6, 6-3 und 6-3. Sie steht im Achtelfinale der Australian Open. Das ist eine große Leistung von Eva Lys und da ist eine richtige Cinderella-Geschichte geboren.
Ja, ich würde sagen, aus der Auslosung das meiste gemacht.
Ja.
Also sie ist eben wirklich im allerletzten Moment reingekommen. Das war auch die letzte Chance, um in die Auslosung reinzukommen. Dann würde ich sagen, auch noch an der perfekten Stelle reingekommen. Von einer Gesetzten, die Position in der Auslosung übernommen und dann quasi die Setzung jetzt bestätigt, indem sie diejenige ist, die ins Achtelfinale eingezogen ist. Das waren Gegnerinnen, die so ungefähr in ihrer Preisklasse unterwegs sind im normalen Tourleben, und sie hat gegen alle drei gewonnen, und das war auch, würde ich sagen, keinem der Matches eine Selbstverständlichkeit, dass sie es gewonnen hat, auch wenn es jeweils im Rahmen des Möglichen war. Und das kann natürlich so ein richtiger Karrierestarter jetzt sein, weil sie hat sich lange die Zähne dran ausgebissen, in die Top 100 reinzukommen. Wir wissen, die machen einen riesen Unterschied, weil man da halt in die Grand Slams reinkommt, zumindest in die Quali bei größeren Tour-Events reinkommt, bei den kleineren sogar direkt ins Hauptfeld. Und es hat ja häufig nicht daran gelegen, dass sie keine Siege hatte, sondern wo sie die Siege hatte. Und jetzt hat sie die Siege bei einem wirklich großen Turnier geschafft und eine sehr gute Grundlage für 2025 gelegt. Und würde mal sagen, das ist wirklich absolut ideal gelaufen.
Wir haben zwei O-Töne von ihr und die wollen wir jetzt einfach mal hintereinander wegspielen. Als erstes habe ich die Frage gestellt, weil sie im Englischen gesagt hatte, dass es ein life-changing Event war. Und auf dieses life-changing Event habe ich sie angesprochen. Das hören wir jetzt.
Sie haben gerade über das life-changing Event gesprochen, als die Australian Open. Was können Sie schon ein bisschen einordnen, was sich für Sie ändert jetzt gerade dadurch? Top 100, erste Mal, zweite Woche, was sich dadurch ändert?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin gar nicht mit meinen Gedanken so weit in die Richtung gekommen. Ich habe es, glaube ich, gerade eben erst geschafft, zu duschen, mich auszudehnen und auf dem Fahrrad zu sein. Deswegen, ich glaube, so die Realization kommt erst wahrscheinlich in ein paar Stunden. Aber trotzdem darf man auch nicht vergessen, ich bin immer noch im Turnier. Das wird mir immer wieder gesagt. Eva, du kannst dich heute freuen, aber morgen wieder dieselbe Routine, die du in den letzten Tagen hast. Ich finde, ich glaube, ich bin für Iga in der vierten Runde auch keine einfache Spielerin. Ich habe super viel Confidence. Ich bin sicherlich relativ entspannt, einfach weil ich eine super Ausgangssituation habe. Deswegen, solange ich Spaß auf dem Platz habe, weiß ich, dass ich eine sehr gefährliche Spielerin bin. Deswegen versuche ich erstmal so ein bisschen im Turnier zu bleiben. Aber trotzdem denkt man natürlich auch an die nächsten Wochen. Also der Turnierschedule wird sich auf jeden Fall verändern. Ich kann höher dotierte Turniere spielen. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen einfacher zu planen. Und ja, ich genieße den Moment einfach und werde das so ein bisschen auf mich zukommen lassen.
Und jetzt wollte ich dann auch nochmal aufs Sportliche kommen. Der Moment, in dem das Spiel dann zugunsten von Eva Lüß kippte, das hören wir uns auch nochmal an.
Auch nochmal aufs Spiel zurückzukommen, gab es im zweiten Satz irgendwie einen Moment, wo Sie gesagt haben, jetzt bin ich wieder drin, weil Jacqueline Christian hat im ersten Satz wirklich sehr, sehr gut gespielt und im zweiten Satz gab es so ein, zwei spektakuläre Ballwechsel. Der eine mit dem Rahmentreffer, der auf die Rod Laver Arena beinahe ging und dann reinschiebe waren. Gab es so Momente, die, wo Sie gesagt haben, jetzt bin ich drin, jetzt kann ich das drehen?
Gute Frage. Ich hatte eigentlich nie das Gefühl, dass ich raus war. Ich habe so ein Gefühl, es waren immer sehr, sehr kleine Flüchtigkeitsfehler. Also ich habe jetzt nicht irgendwie super schlecht gespielt, sondern es waren wirklich, der Ball ist immer ein bisschen zu lang oder ein bisschen zur Seite geflogen. Deswegen habe ich einfach auf den richtigen Moment gewartet. Ich habe ja schon ein paar Mal gegen die gespielt. Und ich weiß, dass es bei ihr oft Lücken gibt, die ich dann einfach ergreifen muss. Und ich tatsächlich hat es natürlich geholfen, denn das erste Game, also 2-0 Führung war. War es 2-0 oder 1-1 im zweiten?
Im zweiten Satz 2-0.
2-0, genau. Und das hilft natürlich. Also das hat mir auch die Confidence gegeben. Ich weiß, dass sie immer sehr, sehr shaky wird, wenn sie zurückliegt. Und das habe ich natürlich für mich versucht auszunutzen. Und genauso auch im dritten Satz. Ich glaube, ab 4-2 hatte ich den Ball so gut auf dem Schläger, hatte so eine geile Einstellung, dass ich wusste, ich...
Also, diese Geschichte mit 250.000 Euro ist halt ziemlich toll, weil sie dann ja auch erzählt hat, ihr Vater konnte nicht die ganze Zeit hierbleiben, der musste dann auch arbeiten, ihre Mutter ist berufstätig und sie hatte bis jetzt noch nicht die Möglichkeiten, dann ihren Vater immer mitzunehmen. Eventuell ändert sich das jetzt hier. Sie ist in die Top 100, du hast es gerade alles erwähnt, was sie jetzt für Möglichkeiten hat. Manchmal braucht es in einer Karriere so ein Event, um dann wirklich ganz nach vorne zu kommen und um sich dann einfach ja mehr zu professionalisieren noch und um weiter in seine Karriere dann auch zu investieren.
Wir sehen das andauernd im Tennis, dass es Spieler und Spielerinnen gibt, die sich so eine Chance erarbeiten und dann ist immer die Frage, was wird daraus gemacht. Letztes Jahr hatten wir ein prominentes Beispiel, Lulu Sun, die ins Viertelfinale in Wimbledon eingezogen ist. Seitdem ist es ehrlicherweise nicht so richtig gelaufen. Wenn sie jetzt nicht aufpasst, könnte es sein, dass es nicht mehr reicht, um in den Top 100 zu sein nach Wimbledon. Aber man kann es halt auch besser machen als Sun. Oder vielleicht schafft sie es ja auch noch in den nächsten Monaten. Und es ist so ein bisschen, wenn man nicht schon ganz früh quasi von den Juniorinnen durch in die 100 gegangen ist, dann braucht man meist eben so ein Event, der dafür sorgt. Entweder ein großer Tour-Event, wo man den gewinnt oder im Finale erreicht oder bei einem Grand Slam. Und jetzt hat sie die Chance quasi über die nächsten 12 Monate sich da oben festzusetzen. Ich würde immer noch sagen, sie ist wahrscheinlich irgendwo so zwischen 40 und 70, vor allem wenn sie den Aufschlag stabilisiert von ihrem Talent her. Und jetzt hat sie die Möglichkeit, genau das zu beweisen.
Wir können ja mal drüber sprechen. Es ist wir sprechen immer über den Aufschlag und dass der tatsächlich die Schwachstelle oder dass der Schlag mit dem größten Potenzial ist. Wir können allerdings auch mal drüber sprechen, was sie wirklich richtig gut macht. Was sie heute zum Beispiel sehr gut gemacht hat, meiner Meinung nach, ist, die Grundlinien Rallyes stabil zu halten. Da hat sie wenig Fehler gemacht, vor allen Dingen ab dem zweiten Satz. Sie kann meiner Meinung nach sowohl mit Vorhand als auch mit Rückhand Druck machen und die Bälle dann sehr, sehr gut verteilen und sie kann mit beiden Schlägen Gewinnschläge ansetzen. Und ich finde, es gibt keinen großen Unterschied in der Qualität zwischen Vorhand und Rückhand.
Ich würde sagen, die Rückhand ist ein bisschen sicherer. Die Vorhand kann vielleicht ein bisschen besser sein. Und sie ist ja heute auch auf beiden Seiten getestet worden. Ich wollte es gerade noch nachgucken, es war auf beiden Seiten noch exakt dieselbe Anzahl an Winnern. Spricht ja auch für deine Theorie. Und es ist jetzt ja auch nicht nur super straightes, flaches Grundlinientennis, sondern sie kann ja durchaus ein bisschen variieren, kann ein bisschen spinnen, ein bisschen Höhe reinbekommen und kriegt Winkel rein. Also ich würde sagen, das ist ein ziemlich gut aufgestelltes, variables Tennis von der Grundlinie, wo jetzt kein Monsterschlag dabei ist, keiner, der alles dominiert, aber eben auch keine so richtige Schwäche. Und das ist eine ziemlich komplette Tennisspielerin abseits des Aufschlags.
16 Winner mit der Vorhand, 16 Winner mit der Rückhand. Da ist dann tatsächlich diese Bestätigung gekommen. Sie hat also mit beiden Schlägen wirklich die Möglichkeit, Winner zu schlagen. Und sie steht jetzt im Achtelfinale und das ist der ganz, ganz große Erfolg für sie. Und jetzt trifft sie auf eine Gegnerin, die schon einmal in meinem Match gegenübergestanden hat, nämlich vor ein paar Jahren in Stuttgart. Damals verlor sie 1-6 gegen Iga Świątek. Und die hat heute einen wirklich starken Eindruck hinterlassen. Sie hat heute gegen Emma Raducanu, die, das muss man auch sagen, nicht gut gespielt hat, 6-1, 6-0 besiegt. Aber ich möchte dann gerne, ehrlicherweise lieber über die Stärke von Iga Świątek sprechen, weil die scheint hier wirklich auf einer Mission zu sein.
Man kann gespannt sein, wo die Mission hinführt. Hä? Also, ich würde schon sagen, das ging Hand in Hand. Die Raducanu hat in den längeren Ballwechseln eigentlich ganz okay mitgehalten. Es gab jetzt nicht so viele, aber sie hat okay mitgehalten. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon ein, zwei Mal gesehen, wenn sie gegen Świątek gespielt hat, zum Beispiel in Stuttgart, dass sie eine ist, die da mitgehen kann. Aber sie hat halt heute in den kurzen Ballwechseln echt viele Fehler gemacht. Ich würde aber sagen, das waren antizipiert erzwungene Fehler, denn sie musste ja irgendwas, sie wusste, sie kriegt das Match jetzt nicht gewonnen, indem sie einfach hingeht und, nur lange Ballwechsel spielt. Das heißt, sie musste das Risiko nehmen, hat da dann aber auch viele Fehler gemacht. So gerade dritter, vierter Schlag, wo man halt entweder vorbereiten kann, wenn man jetzt es darauf anlegt, wirklich über längere Ballwechsel zu gehen oder die Entscheidung suchen. Und sie hat die Entscheidung gesucht, aber sie hat sie nicht so häufig erfolgreich gesucht. Und das heißt, da haben die vorigen Matches mitgeschwungen, da hat mitgeschwungen, dass Świątek halt mit längeren Ballwechsel für jemand von der Güteklasse von Raducanu fast unschlagbar ist. Und daher hat sie das Mittel probiert, was in der Vergangenheit ab und an geklappt hat. Zum Beispiel letztes Jahr bei Noskova oder in der Vergangenheit bei Alexandrova, diese schnelle Entscheidung suchen. Und das hat nicht geklappt. Und daher hat Świątek das dann wirklich souverän nach Hause gebracht.
Sie hat es souverän nach Hause gebracht. In einem Spiel habe ich das Gefühl gehabt, dass Emma Raducanu wirklich mithalten konnte. Und das war das erste Spiel. Das hat sie dann gehalten nach mehreren Breakbällen. Aber danach ging es halt komplett abwärts. Und Iga Świątek hat hier wirklich dann auch nicht den Eindruck hinterlassen, als ob hier die schnellen Böden der Australian Open irgendwas ausmachen. Sie ist wirklich in richtig guter Form. Eva Lüß hat heute gesagt, natürlich gibt es immer eine Chance. Und ich werde mit sie viel Selbstvertrauen reingehen. Und ich habe ja nichts zu verlieren. Und ich werde es Iga Świątek schwerer machen als beim letzten Mal. Nur also in der Form, glaube ich, ist Iga Świątek nur von ganz, ganz wenigen Gegnerinnen zu besiegen.
Ja, also da wird Świątek schon weiterkommen. Das wäre dann wirklich eine Sensation, nicht mehr nur eine Überraschung.
Nee, das wäre dann eine Sensation. Also Eva Lys gegen Iga Świątek, das Achtelfinale. Das nächste Achtelfinale bestreiten Emma Navarro und Daria Kasatkina. Daria Kasatkina hat heute vielleicht sogar etwas überraschend die niedriger gesetzte Julia Putintseva besiegt mit 7-5 und 6-1. Ich sage etwas überraschend, weil Daria Kasatkina nicht in der Form war von Julia Putintseva und die in den letzten Wochen wirklich gutes Tennis gespielt hat. Aber Kasatkina hat nach gewonnenem ersten Satz nichts mehr anbrennen lassen und eine zusehends entnervte Putintseva mit 7-5 und 6-1 geschlagen, steht im Achtelfinale. Und das erste Mal überhaupt in der Karriere von Kasatkina, dass sie im Achtelfinale einer Australian Open steht.
Und sie war die bessere Putintseva. Also wenn wir da auf die Zahlen gucken, die Ballwechsel, also alles über 4 Schläge, ging 37-14 an Kasatkina. Im zweiten Satz sogar mit 13-2. Und ich würde mal sagen, nachdem sie ja 2 oder 3-0 hinten lag und es dann so langsam in ihre Richtung gezogen hat, hat sie einfach gezeigt, dass sie am Ende immer noch eine ziemliche Meisterin da ist, das Tempo zu variieren. Und sie hat dann zu Putintseva gesagt, naja gut, wenn du schneller machen kannst, dann mache schneller. Ansonsten werde ich dich schicken mit meinem variierten Tempo und dann gucke ich, wo hier die Möglichkeit ist, den Schlag sicher unterzubringen zum Winner und dann mache ich das. Und das hat man ja immer wieder gesehen. Spin reingelegt, Court breit gemacht und exakt so gewonnen. Und das war eine ziemlich souveräne Leistung von Kasatkina, die dann schon gezeigt hat, warum sie seit Jahren so 10 bis 50 Plätze über Putintseva steht, weil sie das Putintseva-Spiel dann doch etwas besser beherrscht. Auch wenn Putintseva klar in besserer Form, nicht klar, aber in besserer Form war.
Hast du das Foto von Putintsevas 30. Geburtstag gesehen, wo auch da ja Kasatkina dabei war?
Nee, was ist passiert?
Nee, da ist, die haben sich auf ein Gruppenfoto zusammengestellt. Da war auch noch Kamila Rachimova zum Beispiel dabei, da war Olga Danilina dabei und da war zum Beispiel auch Daria Kasatkina mit ihrer Freundin dabei. Und das habe ich so gar nicht gedacht, dass Daria Kasatkina und Julia Putintseva so gute Freundinnen sind. Deswegen war mir das aufgefallen.
Ich glaube, Putintseva war zumindest früher so. Als ich noch auf der Tour unterwegs war, hatte er eigentlich neben dem Kortenruf ziemlich nett zu sein. Also ich glaube, die ist halt auf dem Kort und derwisch, aber ich glaube, daneben eigentlich ganz nett.
Glaube ich auch. Auf jeden Fall, Daria Kasatkina steht im Achtelfinale. Dort trifft sie auf die Schwerstarbeiterin Emma Navarro. Die hat heute gegen Onstra Böhr gewonnen mit 6-4, 3-6, 6-4. Sie hat es sich vielleicht auch selber ein kleines bisschen schwer gemacht. Im ersten Satz führte sie schon mit 5-0. Dann kam Onstra Böhr nochmal auf 5-4 ran. Der erste Satz ging an Navarro und Onstra Böhr konnte ihr Spiel immer weiter durchsetzen. Und was mir an Emma Navarro im Moment so ein bisschen fehlt, ist die Konstanz. Sie kriegt es immer mal wieder hin und sie kriegt es ja jetzt auch in den ersten drei Runden hin, aber sie braucht in jedem Match drei Sätze und hat immer so ein paar Lücken drin, wo man sagt, okay, das ist nicht gut bislang. Und Onstra Böhr konnte das im zweiten Satz ausnutzen, aber Emma Navarro kam wieder zurück und hat jetzt dreimal wirklich kräfteraubende Matches erlebt und trifft jetzt auch eine Daria Kasatkina, die relativ ausgeruht ist. Das ist für mich eine relative 50-50 Geschichte dann.
Ja, da würde ich zustimmen. Und Navarro wirkt für mich nicht in der Topform, zumindest vom Spielerischen her, aber sie hat natürlich immer noch etwas, auf das sie sich verlassen kann. Und hier ist mir auch wieder eine Zahl aufgefallen, wo ich dachte, ja, das unterstreicht den Unterschied zwischen den beiden perfekt und das unterstreicht, warum sie das heute für sich entschieden hat. Also auch hier, Länge der Ballwechsel, wenn wir uns diese mittleren Ballwechsel mal angucken, 4 bis 6 Schläge. Also da, wo man konstruieren muss, da, wo man so Muster im Spiel abruft. Und da, wenn man guckt auf die unerzwungenen Fehler, da hat Jabeur 22 gemacht über das Match und Navarro hat 5 gemacht. Also Jabeur, die vielleicht dann noch nicht in der Fitness-Topform ist, hat da versucht oder hat da Sachen probiert, die dann schiefgegangen sind. Und Navarro hat da quasi gar keine Fehler gemacht. Und gerade im dritten Satz hat sie da 13 unerzwungene Fehler gemacht, Jabeur, während Navarro 3 gemacht hat. Und das ist dann halt ein Unterschied. Da ist Navarro dann so solide und er spielt sich dann den Vorsprung von den Punkten her, den sie fürs Match braucht. Und Jabeur ist natürlich, das sieht spektakulärer aus. Das macht auch zum Zugucken Spaß. Aber Navarro hat sich ja exakt mit solchen Sachen nach oben gespielt, dass sie ihnen sowas halt ihren Gegnerin nicht schenkt, während ihre Gegnerin ihr dann ein ziemlich großes Geschenk zurückgibt.
Ja, sie sitzt ihre Gegnerinnen aus, ne? Und Jabeur hat halt große Fähigkeiten, aber zwischendurch eine Streuung, die dann für solche Spielerinnen wie Emma Navarro wirklich Gold wert sind. Und Emma Navarro, du hast es gesagt, nicht unbedingt in der Form des letzten Jahres, aber sie steht im Achtelfinale und das wird eine interessante Geschichte gegen Daria Kasatkina. Ein weiteres Spiel von zwei Spielerinnen, wo wir vor 3 oder 4 Jahren gesagt hätten, ja, das ist ein logisches Achtelfinale, ist das von Elvina Svitolina und Veronika Kudermetova. Aber Kudermetova war 2024 in ganz gruseliger Form, hat allerdings heute in 2 klaren Sätzen Beatrice Haddad-Meyer besiegt und Elina Svitolina, die hat heute, Vintage Elina gezeigt. Wir werden nachher noch über Vintage Geil sprechen, aber Elina Svitolina hat ab dem zweiten Satz ein richtiges Feuerwerk abgeliefert und hat Jasmine Paolini so entnervt, dass Svitolina den dritten Satz mit 6-0 gewonnen hat. Beides richtig, richtig gute Leistungen. Ich bin sehr gespannt auf das Achtelfinale.
Ja, und das war die Art von Svitolina-Tennis, die wir gesehen haben, nachdem sie von ihrer Schwangerschaft zurückgekommen ist. Und zwar ein offensiveres Tennis. Sie war ja immer super athletisch, hat ziemlich gut aufgeschlagen, hat gute Grundschläge gehabt, aber hatte sich dann entschieden nach ihrer Rückkehr, dass sie vor allem mit der Vorhand mehr wagt und offensiver spielt und hat ja auch schon 2, 3 Läufe bei Grand-Slam-Turnieren gehabt. Und ich finde, das hat man dann hier wirklich so ab Anfang des zweiten Satzes gesehen, da war es noch nicht super erfolgreich, aber nach und nach hat sie Paolini damit gebrochen, mit dieser offensiven Art Tennis zu spielen. Und Paolini hat so ihren Stiefel durchgespielt im ersten Satz und dann hatte ich das Gefühl, als die Leistungssteigerung von Svitolina kam, konnte sie das Level dann nicht mehr selber anheben. Da ist sie dann fast so ein bisschen erstarrt und Svitolina hat das rausgeholt, was wir jetzt ein paar Mal gesehen haben, was durchaus reichen kann für einen Grand Slam Halbfinale und das war beeindruckend und jetzt gegen Kudermetova, da schwingt natürlich auch immer so ein bisschen diese Kriegsgeschichte mit.
Genau.
Svitolina lässt sich ja eigentlich nicht mehr von Russinnen schlagen seit dem Invasionsangriff der russischen Armee und Kudermetova hat sich ja politisch in der Vergangenheit auch ziemlich bisher eindeutig ins Putin-Lager gestellt. Also ich kann mir vorstellen, dass das Svitolina eine Herzensangelegenheit sein wird. Und zu Kudermetova muss man sagen, die war heute in den Ballwechseln richtig gut. Wir wissen auch, dass sie das kann. Die hat riesige Leistungsschwankungen in der Saison und das war eine schwache Phase in letzter Zeit. Aber heute gegen Hadatschmeier fand ich es beeindruckend und das ist in der Form sicherlich auf Augenhöhe, das Duell.
Veronika Kudermetova also gegen Elena Svitolina. Und dann haben wir noch ein Duell zwischen Elena Rybakina und Madison Keys, wo wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, ob es diese Begegnung geben wird. Denn Elena Rybakina musste sich während ihres Matches gegen Dajana Jastremska schon behandeln lassen. Das war nach dem dritten Spiel und ich habe gedacht, oh Gott, vielleicht muss sie sofort aufgeben gegen Dajana Jastremska. Aber sie hat es durchgezogen und hat das eigentlich relativ sachlich und seriös nach Hause gebracht, dieses Match. 6-3, 6-4. Aber sie hat hinterher in der Pressekonferenz gesagt, sie weiß noch nicht, ob sie in 2 Tagen wird antreten können gegen Madison Keys, die heute gegen Danielle Collins auch seriös und konzentriert gespielt hat. 6-4, 6-4. Das Spiel wurde überschattet von ständigen Buhrufen gegen Danielle Collins und jedes Mal, wenn sie einen Fehler gemacht hat, wurde laut geklatscht. Das musste sie erwarten, diese Reaktion der Zuschauerinnen und Zuschauer. Trotzdem habe ich so ein bisschen gedacht, Leute, ihr könnt dann auch erwachsen werden. Aber es war ein Samstagabend. Die Leute waren sowieso vielleicht durch andere Dinge etwas angeheitert und etwas aufgestachelt. Und deswegen waren sie heute sehr ungnädig.
Und jedes Bierchen 10 Cent mehr für, genau. Für Collins. Also ich habe es ohne Ton geguckt, von daher dazu kann ich nichts sagen. Ich habe es geguckt, aber ohne Ton.
Ich war im Stadion und habe es mir angeguckt und ja.
Ja, es war wahrscheinlich wirklich zu erwarten. Ne? Also man muss sagen, war eine gute Leistung von Keys, gerade im ersten Satz, beim ersten Aufschlag unantastbar gewesen. Dann im zweiten war da schon mehr Volatilität. So nämlich, ja. Drin. Und da habe ich gedacht, das könnte kippen, aber dann hat Keys eine konzentrierte Phase nochmal hingelegt, souverän über die Ziellinie gebracht und Jastremska, die heute gegen Rybakina gespielt hat, die muss ich vielleicht mal ein bisschen an den Kopf fassen. Also die hat in den kurzen Ballwechseln 28 unerzwungene Fehler gemacht gegen eine Gegnerin, die ja relativ offensichtlich angeschlagen war. Ja. Ich glaube, da darf man die Taktik schon mal ändern, da darf man was anderes probieren, denn so wird es wahrscheinlich nichts werden. Und dann guck mal, du hattest gestern berichtet, Lena Tihan gegen Medvedev, was waren es, über 100 Ballwechseln?
110, ja. Lange
wollen. Weißt du, wie viele es hier waren?
5? 10?
3.
3.
Und dann denkt man sich so, ja, die eine Gegnerin hat Rückenprobleme und die andere hat hier sehr viele Punkte zu verteidigen. Vielleicht probieren wir mal, die hier eine Gegnerin ein bisschen laufen zu lassen. Hat sie überhaupt nicht gemacht, sondern super schnell die Entscheidung gesucht. Warum gegen so eine Gegnerin? Und dabei dann total viel Fehler gemacht. Hätte natürlich auch gut gehen können, aber ich glaube, das war unnötiges Risiko von Jastremska.
Zwischendurch kann man auch einfach mal versuchen, den Ball nur reinzuspielen. Einfach mal die Gegnerin testen. Und das hat Dajana Jastremska gar nicht gemacht. Und du hast es gesagt, sie hat Halbfinalpunkte zu verteidigen gehabt, die sind weg. Beziehungsweise halt die dritte Rundenpunkte sind jetzt noch da, aber das geht in der Weltrangliste dann schon sehr, sehr südwärts für Dajana Jastremska, Elena Rybakina im Achtelfinale. Madison Keys auf dem allerbesten Wege, ihren ersten Grand Slam zu holen.
Ja, siehst du mal, noch 4 Matches.
Ja. Noch 4. Das waren die Frauen, die jetzt hier im Achtelfinale stehen. Morgen werden wir die ersten 4 Achtelfinals sehen. Arina Sabalenka gegen Mira Andreeva, Donna Vekic gegen Anastasia Pavlyuchenkova, Coco Gauff gegen Belinda Bencic und Paula Badosa gegen Olga Danilovic. Da ist eine ganze Menge drin und ich glaube, da ist auch eine ganze Menge Unterhaltung drin. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen. Und die Herren haben heute einige überraschende Ergebnisse gehabt. Karen Khachanov, Solidität in Person, segelt in 3 Sätzen raus. Gael Monfils besiegt Taylor Fritz. Darüber müssen wir gleich sprechen. Das alles gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk und zu unserer Zusammenfassung zu Tag 7 der Australian Open.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tat und Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Gael Monfils lag in seinem allerersten Match 2025 in der ersten Runde in Auckland mit 1:6 und 2:5 gegen Pedro Martinez zurück. Pedro Martinez, ihr erinnert euch, der hat gegen Alexander Zverev in der zweiten Runde wirklich auf die Mütze bekommen hier. Seitdem hat Gael Monfils kein Match mehr verloren. Und er hat heute, das muss man einfach so sagen, Vintage Gael Monfils Tennis gespielt. Er ist vielleicht nicht mehr der Explosivste. Er ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Aber seine Athletik reicht immer noch. Und was er zum Beispiel heute gemacht hat gegen Taylor Fritz, er hat zwischendurch die Bälle reingespielt. Er hat zwischendurch einfach mal Taylor Fritz machen lassen. Die Defensive war heute unüberwindbar von Gael Monfils, der mit 3:6, 7:5, 7:6 und 6:4 gewinnt. Und seine Freude hinterher und sein Tänzchen an der Grundlinie, als er den Matchball verwandelt hat, die war einfach so hochsympathisch. Man mag es ihm wirklich sehr gönnen, diesen Sieg heute.
Und auf einmal noch eine goldene Chance, ein Halbfinale zu erreichen, nachdem er hier den Top-Gesetzten in dem Viertel rausgenommen hat und das auch völlig verdient. Und du hast schon sein Spiel angesprochen, hat er auch 23 Asse, meine ich. Also das sind für ihn auch eher viel. Oder vielleicht 20 Mal oder so in seiner Karriere geschafft. Und es war eine durchgehend konzentrierte Leistung. Er hat ja Fritz auf einem ersten, der dann an Fritz ging, unter Druck gesetzt, aber da hat Fritz dann gezogen über das, was er halt so gut kann. Und nachdem Fritz dann aber nicht angepasst hat, und wir wissen, Fritz kommt nicht so gerne ans Netz, Fritz ist halt auch mittlerweile jemand, der an der Grundlinie wartet und kaum Fehler macht und viele Gegner unter Druck setzt. Aber da hat ihn Monfils dann auch so ein bisschen verhungern lassen und hat wirklich eine ziemlich perfekte Mischung aus primär Kontern, aber dann auch immer wieder überraschenden Angriffen gespielt. Und das war, fand ich, eine sehr gute Leistung. Also Fritz hat nicht das gebracht, was er in den letzten Monaten gezeigt hat, aber war jetzt auch nicht super weit entfernt. Und Monfils hat den, glaube ich, zweiten Top-5-Sieg seiner Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier geschafft. Und 20 Jahre ist er ja auch schon dabei. Also ganz normal ist das für ihn nicht. Aber der David Ferrer bei den French Open besiegt.
Genau, ansonsten 2008.
Ja. Das ist der zweite Sieg. Sehr beeindruckend.
Ja, es ist der zweite Sieg. Und Taylor Fritz hat heute so ein kleines bisschen ausgesehen wie der ältere Taylor Fritz, über den wir früher nicht gelästert haben, aber über den wir gesagt haben, naja, so wird es nicht reichen für ganz nach oben, weil ihm fehlte heute ein bisschen das Besondere, was wir zum Beispiel bei seinen Siegen letztes Jahr gegen Alexander Zverev immer gesagt haben, dass er so steht, ist, dass er einfach so sicher ist, dass Alexander Zverev an ihn nicht vorbeikommt, an der Defensive nicht vorbeikommt. Für Gael Monfils braucht es da ein kleines bisschen, für Gael Monfils in Topform braucht es da ein kleines bisschen mehr. Und das hat ihm heute gefehlt. Heute sah Taylor Fritz in Anführungsstrichen sterblich aus.
Vielleicht hat er erwartet, dass Monfils eben diese Leistung nicht bringen kann.
Und dass er sich selber vielleicht klägt auch, ne?
Ja, und ich finde es jetzt in der zweiten Woche hintereinander auch immer noch erstaunlich, dass Monfils das durchhält. Und ich meine, der ist auch nur noch vier Siege von seinem ersten Grand Slam entfernt. Und lass mal irgendwen oben Sinner rausnehmen. Dann hat er ja hier auf einmal eine goldene Chance im Grand Slam-Finale auf seine wirklich alten Tage zu erreichen. Ich glaube, das ist noch ziemlich weit weg, weil er jetzt in jede der Begegnungen wahrscheinlich irgendwie auf Augenhöhe hineingeht. Oder naja, vielleicht im Viertelfinale, wenn er das erreicht als Favorit. Aber ja. Für mich wirklich beeindruckende Leistung und Fritz muss sich fragen nach den letzten Monaten, was hier halt passiert ist. Hat er irgendwas in der Presse gesagt, irgendwas Relevantes oder so?
Ich habe nichts, ich habe es leider noch nicht mitbekommen, weil ich heute sehr viel zu tun hatte. Deswegen habe ich von der Pressekonferenz leider nichts mitbekommen. Es tut mir leid.
Vollkommen in Ordnung, würde ich sagen. Wahrscheinlich hat er auch, was soll er dazu sagen? Er hat halt heute nicht so gespielt wie in den letzten Monaten und ist halt auf Monfils getroffen, der nochmal den, ja, im Spätwinter nochmal den Frühling mitbekommen hat.
Ob sich Alexander Zverev ein großes Glas Orangensaft in ein Glas geschüttet hat heute Nachmittag?
Na, ich würde sagen, wenn er das Finale erreicht, hat er wahrscheinlich so andere Probleme. Dann hat er andere Probleme.
Ja, allerdings. Gael Monfils also im Achtelfinale gegen Ben Shelton. Ben Shelton hat heute gegen Lorenzo Musetti in einem sehr unterhaltsamen Duell 6-3, 3-6, 6-4, 7-6 gewonnen. Und ich finde, dass Ben Shelton noch nicht so auf dem Niveau ist von den letzten Monaten, aber er beißt sich durch. Er hatte ja auch so ein paar körperliche Probleme und war mit wenig Vorbereitung in dieses Turnier reingegangen. Und er spielt sich so langsam richtig in Form. Das war ein hochunterhaltsames Match und am Ende gewinnt Shelton in einem spannenden Tiebreak mit 7-5 im vierten Satz und trifft jetzt auf Gael Monfils. Und auf das Match freue ich mich sehr.
Ja, und dann guckt man halt, Shelton hat am Ende irgendwie sowas wie 120 Punkte gewonnen und 11 davon waren Asse, 32 waren erzwungene Return-Fehler, haben also schon mal ein Drittel der Punkte eingetütet, die er hier am Ende für den Sieg hatte. Und darüber hinaus ist er natürlich nicht die Klasse von Moss sehr tief von der Grundlinie. Aber ich würde mal sagen, er hat die wichtigen Punkte gewonnen. Er hat die Nadelstiche gesetzt und er hat dann ja auch die Energie, um durch Phasen durchzukommen, wo er vielleicht nur der zweitbeste Spieler in Grundlinien-Duellen oder überhaupt generell ist, wenn es abseits vom Aufschlag ist. Aber es reicht dann ja, wenn man in der Lage ist, das auszupacken, wenn es wirklich drauf ankommt. Und Stimmung bringt er immer mit und Musetti ja eigentlich auch wenn es ein ganz anderer Typ ist. Und sowohl für Monfils als auch für Shelton ist das jetzt natürlich eine Riesenchance in der nächsten Runde. Ich würde sagen, Monfils leichter Favorit in der im momentigen Form, aber Shelton hat man heute gesehen, er kann halt auch Top-20-Spieler mal kurz vom Platz erwähnen.
Ja, vom Platz servieren, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ben Shelton also gegen Gael Monfils, das Achtelfinale. Ein weiteres Achtelfinale ist ein überraschendes Achtelfinale. Das ist das zwischen Lerner Tien und Lorenzo Sonego. Lerner Tien hat nach Daniil Medvedev auch Corentin Moutet besiegt. 7-6, 6-3, 6-3. Corentin Moutet hat hinterher in der Pressekonferenz gesagt, dass er nach seinem letzten Match in der Dusche umgekippt ist, für eine Viertelstunde weg war und dass er trotz Zusammenbruchs, wie man es sagen möchte, angetreten ist. Er konnte nicht dagegenhalten. Lerner Tien hat seine Djokovic-Light-Spielweise wieder hier reingebracht und er ist der erste Teenie-Achtelfinalist in einem Grand Slam bei dem Australian Open seit 2005, ein gewisser Rafael Nadal. Und das ist eine Gesellschaft, die man sehr, sehr gerne mit reinnimmt. Lerner Tien steht im Achtelfinale und das völlig verdient hier gegen Corentin Moutet. Dem Match ist so ein kleines bisschen die Magie geraubt worden, dadurch, dass Moutet nicht fit reingegangen ist, finde ich.
Ja, und wahrscheinlich die Luft ausgegangen.
Ja.
Also Tien hat den ersten wirklich sehr engen Satz gewonnen, 12-10 im Tiebreak. Da hatte Moutet auch Satzbälle, gewinnt er den nicht. Läuft das Match vielleicht anders, aber so hat Moutet ja zum Ende in Krämpfe gehabt und halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Luft ausgegangen. Und Tien hat es wie so ein Veteran runtergespielt, obwohl er das halt wirklich noch nicht ist. Und trifft er jetzt auf eine ganz andere Art von Gegner in Sonego, der nicht ganz so das Zauberhändchen von Moutet hat, der zwar auch eher auf und ab in seinen Leistungen ist, aber der mehr Power, mehr Klasse als Moutet eigentlich mitbringt. Und da bin ich gespannt, ob er dann wirklich noch was zuzusetzen hat oder ob Sonego das dann ziemlich souverän gewinnt.
Lorenzo Sonego ist der nächste Gegner von Lerner Tien. Eins noch gerade, es ist sehr beneidenswert, wenn 19-Jährige einfach so eine 4-Stunden-Schlacht gegen Daniil Medvedev um 3 Uhr so einfach aus den Knochen schütteln können. Ne?
Ach, ja, ich meine, er hatte doch erste Runde auch schon 5 Sätze,
ja,
oder?
Ja, 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 genau. Ja. Der Vorteil, der Zauber der Jugend ist das. Lorenzo Sonego hat heute gegen Fabian Marojan gewonnen. Das war 2 Sätze lang wirklich sehr, sehr spannend und da hatte Lorenzo Sonego im Tiebreak des zweiten Satzes, nachdem Fabian Marojan mit 6-3 geführt hat und 3 Satzbälle zum 2-0 Satzführung hatte, hat die letzten 5 Punkte gemacht und danach gab es kein Halten mehr. Lorenzo Sonego steht in 4 Sätzen im Achtelfinale, trifft jetzt auf Lerner Tien. Und wo du eben gesagt hast, für Gael Monfils und Ben Shelton ist das eine große Chance aufs Viertelfinale. Was ist das erst für Sonego und Tien?
Du, für Sonego vielleicht die einzige Chance in seiner Karriere, ne? Und also ich würde mal tippen, der Druck ist relativ groß und auch wer danach kommt, ist ja für den Sonego nicht unschlagbar. Vielleicht gelingt ihm hier so der eine Lauf und er hat ja, muss man sagen, schon von Zecca rausgenommen. Wenn er jetzt hier Tien auch noch rausnimmt, dann wäre das schon ein ziemliches Ausrufezeichen, so für die Mittelklasse des Tennis.
Absolut. Also Gael Monfils gegen Ben Shelton, Lorenzo Sonego gegen Lerner Tien. Einer von diesen 4 Spielern wird im Halbfinale stehen. Jannik Sinner hat heute überhaupt kein Aufhebens gemacht um seine erste Runde gegen Marcus Giron. 6-3, 6-4, 6-2. Wollen wir da irgendwas groß zu sagen?
Nö. Also, immerhin ein paar mehr Fehler vielleicht, als man erwartet. Aber ja, Giron hat ihn halt auch nicht rausgefordert. Nee. Kurze Punkte absolut dominiert. Ja, also
manchmal souverän. Manchmal wird man auch vielleicht durch Langeweile so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Also Jannik Sinner wurde kein bisschen gefordert. Wir können aber auch noch über 2 Matches sprechen, weil ein Match ist noch im Gange. Das zwischen Miomir Kecmanovic und Holger Rune. Das ist im 4. Satz. Eben führte Kecmanovic mit Break im 4. hat 2-1 Sätze vorne, aber Rune mit dem sofortigen Rebreak. Und deswegen kann es hier noch ein bisschen länger dauern. Das Ergebnis liefern wir morgen nach. Alex Mickelson trifft auf Alex de Minaur. Alex Mickelson hat heute im ersten Match des Tages gegen Karen Khachanov gewonnen. 6-3, 7-6, 6-2. Mickelson hat eine gute Leistung gebracht, eine gute Surfleistung vor allen Dingen. Ich war eher schockiert über das schwache Niveau von Karin Khachanov, der heute überhaupt nichts von seiner Solidität zeigen konnte und am Ende relativ eingegangen ist.
Ja, aber auch eigentlich erst zum Ende hin. Was tippst du, wie viele Punkte mehr hat Mickelson in dem Match gewonnen?
15?
12. Und 12. Das ist ein Dreisatzsieg mit einem 6-1 drin. Also
6-2.
Schon mit einem 6-2. Nach dem zweiten Satz hatte Mickelson gerade mal einen Punkt mehr gewonnen als Khachanov. Und auch sonst, so statistisch, haben die beiden hier eine sehr ähnliche Leistung gemacht. Beide haben den ersten Aufschlag mit 63% reinbekommen. Beide haben 73% der ersten Aufschläge gewonnen. Der große Unterschied war dann im zweiten Aufschlag. Der zweite Aufschlag ist ja dahingehend immer spannend, dass er so ein bisschen Indikator ist, wer ist besser von der Grundlinie an dem Tag. Und das war Mickelson. Und Mickelson hat so ein bisschen das Taylor-Fritz-Problem, dass er jetzt echt nicht so der geborene Athlet ist. Aber das, was er am Schläger kann, ist natürlich schon sehr beeindruckend. Und hat sich zwischendrin ein bisschen weiter zurückfallen lassen und hat halt echt ein paar spektakuläre Winner gesetzt. Aber ich würde sagen, er war halt vor allem wirklich da, als es drauf ankam. Und dass Khachanov dann nachher so wegbricht, das hätte ich jetzt von einem Khachanov so nicht erwartet. Aber ich würde mal sagen, es hat sich Mickelson wirklich tüchtigst verdient.
Ja, aber auch heute, was wir eben schon über Taylor Fritz gesagt haben, können wir auch über Karin Khachanov sagen, so ein bisschen fehlt ihm auch das Besondere. Aber er hat es ja auch nicht so unbedingt mit dem Besonderen.
Ja, also eben, er ist ja am Ende wirklich die Leitvariante von Zverev.
Ja.
Also ich glaube, so kann man sein Spiel beschreiben. Und so wie Zverev halt die Nummer 2 der Weltrangliste geworden ist, was ist Khachanov mal die 8 oder so gewesen? Ja. Höher wird es nicht mehr gehen, glaube ich, im Tennisleben von Khachanov.
Alex de Minaur hat heute Nachmittag seine Landsleute sehr ins Schwitzen gebracht. Er war ein bisschen verzweifelt. Das flache, schnelle Spiel von Francisco Cerundolo war 1/3 Sätze lang zu gut für Alex de Minaur. Dann hatte der Australier einen Schlüssel gefunden und hat am Ende in 4 Sätzen gewonnen mit 5-7, 7-6, 6-3 und 6-3. Zwischendurch war es aber arg eng und de Minaur musste sich arg strecken. Francisco Cerundolo, den man vielleicht so ein kleines bisschen unterschätzt, gerade auf den Hartplätzen, der hat heute fast 2 Sätze lang eine perfekte Partie abgeliefert und de Minaur war der Verzweiflung nahe. Am Ende steht ein 4-Satz-Sieg für ihn. Am Ende steht da das Achtelfinale, Achtelfinaleinzug. Er ist der Favorit gegen Alex Mickelson. Aber trotzdem, da hat das Herzchen schon gepuckert, der australischen Tennisfans.
Ja, und Cerundolo ist natürlich schon ein Kandidat, der sich gerne mal anpasst an das Niveau des Gegners und vor allem an das Event, was ansteht. Also er ist jetzt ja nicht der geborene Sieger in den ersten Runden von 250ern. Ich hoffe, ich tue ihm da jetzt nicht unrecht, aber ich glaube es nicht. Aber so ein Match haut er dann halt mal einen raus.
Und er ist ein Event-Typ.
Absolut. Und ich meine, de Minaur hat bei 5-7, ne? 5-7, ja. 5-6 aufgeschlagen. Und ich glaube, es stand schon kurz vorm 0-30. Ah ja, genau, das war dieser Reflex von de Minaur.
Genau.
Wo Cerundolo die Rückhand, die Linie entlang spielt. Der toucht die Netzkante und de Minaur ist vorne am Netz. Und Reflex kriegt den noch rüber. Sonst hätte es sein können, dass der Satz auch weg ist. Man muss sagen, im dritten und vierten, da sind die Ballwechsel dann länger geworden. Da war Cerundolo dann körperlich weich geklopft. Und das hat de Minaur dann beeindruckend gemacht. Da war ja dann auch die lustige Geste, wo er sich auf die Oberschenkel gehauen hat, nachdem man den Ball erlaufen hat. Und da hat er natürlich gezeigt, okay, also du magst in einigen Sachen besser sein, hier drin sicherlich nicht. Und das vermutlich würde er auch mit Mickelson machen. Den würde er mal ordentlichst laufen lassen.
Ja, das glaube ich auch. Der Roadrunner, Alex de Minaur, es ist halt, er schießt die Gegner nicht vom Platz, darüber haben wir schon ewig gesprochen, aber er ist so unglaublich schnell und kann dann auch Leute aussitzen. Und aussitzen in diesem Fall im positivsten Sinne, weil Francisco Cerundolo hat er weich geklopft, du hast es gesagt. Und das war wirklich beeindruckend, aber es war eine enge, enge Geschichte. Also Alex Mickelson trifft auf Alex de Minaur im Achtelfinale. Wie gesagt, Kecmanovic gegen Rune ist noch nicht vorbei. Das müssen wir dann morgen nachliefern. Ansonsten können wir noch sagen, Jakob Schneider, Marc Wallner haben heute gegen Zhang Zhizhen und Thomas Machatsch in der zweiten Runde im Doppel verloren. Kevin Kravitz und Alan Perez haben ihre erste Runde im Mixed gewonnen. Wir werden in den nächsten Tagen dann nochmal ein bisschen genauer drauf schauen. Das war es mit der heutigen Ausgabe. Morgen gibt es einen regulären Podcast, nicht mehr die Nachtwache, weil jetzt einfach zu wenig Matches in der Nacht sind und deswegen können wir sie alle dann im im normalen Podcast aufarbeiten. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Instagram und Blue Sky und Threads. Und wenn ihr sagt, Mensch, den knarrenden Bürostuhl von Philipp, den mag ich nicht mehr hören, dann muss ich mal 10 Euro für spenden, dann könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Und da könnt ihr unsere Arbeit dann auch ein bisschen finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Heute hat man auch meine ganze Nachbarschaft.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.